Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen zurück an diejenigen, die jetzt schon öfters bei Sport im Kopf zugehört haben. Und herzlich willkommen an diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal zuhören. Da ich es am Ende meistens vergesse, falls dir Sport im Kopf gefallen hat, dann dürft ihr mir sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung auf Spotify hinterlassen oder schreibt mir auch einfach ein Feedback. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist geboren im schönen Prien am Chiemsee, aber nein, es geht um keinen Berg- oder Wintersportler. Er ist Golfprofi. Mit 11 hat er angefangen, weil er merkte, dass es ihm gut tut. Er kam zur Ruhe, er konnte den Fokus finden, war abgelenkt. Warum? Weil bei ihm mit 8 Jahren das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde, womit man es vor allem auch in jungen Jahren, gerade in der Jugend, in Schule und mit Gleichaltrigen, nicht leicht hat. Weshalb er seine Krankheit auch die ersten Jahre verheimlichte. Mit 21 Jahren wurde er Fully Qualified PGA Professional und ist seit 2023 Tourspieler auf der Pro Golf Tour. Bisher erzielte er 3 Profisiege, 7 Pro-AM-Siege, 2. Platz Stippelberg Open Pro Golf Tour und mehrfache Top 5 Platzierungen bei nationalen Meisterschaften. Nachdem er 10 Jahre selbst als Golftrainer gearbeitet hat, machte er zusätzlich 2023 seine Zertifizierung als staatlich geprüfter Sportmentaltrainer. Somit würde ich sagen, ist mein heutiger Gast fast schon in einer Doppelrolle als Sportler und auf mentaler Ebene da. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Robin Smiciklas. Ich habe den Namen vorher geübt. Hallo, gut. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Kaya, für die warme Einleitung.
Habe ich irgendetwas vergessen?
Nein, absolut. Perfekt auf den Punkt gebracht. Gut recherchiert. Und ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Du hast ja auch schon wirklich viele tolle, namhafte Gäste gehabt. Und was mir immer gut gefällt, ist, dass du auch vermeintliche Randsportarten in Deutschland auch in den Mittelpunkt bringst. Und ich habe inzwischen
wozu Golfen
auch,
jetzt aber nicht gehört.
Ja, das kann der eine so oder so sehen.
Das stimmt.
Genau.
Robin, wie geht's dir und wo bist du gerade?
Genau, mir geht's soweit gut. Ich bin gerade in Schwabach bei Nürnberg, zu Hause sozusagen. Hier ist mein Hauptwohnsitz mit meiner Freundin und bin gerade dabei, mein Wintertraining mehr oder weniger in den letzten Zügen abzuschließen.
Bevor es dann wahrscheinlich irgendwo ins Warme geht, gehe ich mal von aus.
Genau, es geht in genau 2 Tagen geht's nach Ägypten. Da sind die ersten beiden Turniere der Pro-Golf-Tour.
Ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass du den Termin jetzt noch an einem tatsächlich Donnerstag vor Abflug am Sonntag unterbringen konntest. Robin, wir wollen ja heute nicht nur über dein Handicap als Golfprofi sprechen, sondern auch über dein Handicap oder auch Nicht-Handicap, dazu kommen wir auch noch, das Tourette-Syndrom, deinen Umgang damit und wie du davon vielleicht auch profitieren konntest, weil es dich sehr, sehr viel gelehrt hat, auf und abseits des Platzes. Deshalb mal vorab für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Tourette-Syndrom, was genau versteht man darunter?
Genau, das Tourette-Syndrom, dass die Leute, die vielleicht, denen das schon ein Begriff ist, die kennen das vielleicht in etwas übertriebener Art und Weise aus Social Media oder sonstigen Videos mit sehr starken, ungewollten Lauten oder Schimpfwörtern. Das ist die verbale Form des Tourette-Syndroms. Und die Form, die ich, sage ich mal, zu 95% habe, das ist die nonverbale oder motorische Form. Das heißt, ungewollte Muskelzuckungen, Bewegungen, die ja der Körper von sich gibt. Und bei mir ist es eben, wie gesagt, die motorische Variante, relativ viel im Arm- und Kopfbereich.
Ja, also man nennt es ja auch im Fachjargon eine neuropsychiatrische Erkrankung und leider ist es, also es ist sehr gut erforscht, aber leider ist sehr schwierig, wirklich haltbare Theorien zu finden, woher es kommt, was die Auslöser sind. Wann und wie hat man denn Tourette bei dir entdeckt und daraufhin auch diagnostizieren können?
Genau, also es wurde mit 8 hat das Ganze begonnen. Da gibt es diese schöne Anekdote, da saß ich im Auto mit meinem Bruder, mit meiner Mutter und ihrem damaligen Lebensgefährten. Wir waren in Richtung Hochfügen zum Skifahren oder Snowboarden unterwegs und ja, meine Beine und meine Arme haben angefangen, komische Bewegungen zu machen, als würde man so ein bisschen ausschlagen oder jemand so ein bisschen anstupsen. In dem Fall war der Leidtragende.
Wie man es ja eigentlich auch oft macht unter ja, Geschwistern. Ja? Ich habe auch 2 kleine Brüder, genau.
Erstmal nichts Ungewöhnliches. Ja. So, mein Bruder war dann auf der Rückbank natürlich der Leidtragende in dem Moment und der hat sich dann natürlich auch beschwert nach vorne und meine Mutter nach mehrmaligem Mahnen. Natürlich habe ich versucht, das Ganze so ein bisschen zu lassen, habe aber auch gemerkt, irgendwie kann ich das gar nicht ansteuern. Also es passiert einfach und so wie man dann halt mit 8 Jahren ist, das wird das Ganze natürlich schnell ein bisschen überfordern und man beteuert dann, dass das ja keine Absicht ist und jetzt als Erwachsener hat man natürlich einen anderen Blick drauf und versteht auch, warum vielleicht dann ein Elternteil sagt, lass das mal bleiben, nach dem Motto der kleine nervige Bruder. Aber als es dann nach einigen Stunden nicht aufgehört hat und wie gesagt, wir waren dann eben im Skiurlaub und da ging das dann eben auch weiter, an manchen Tagen stärker, an manchen Tagen wenigen stärker. Und hat sich natürlich meine Mutter und der Lebensgefährte damals auch große Gedanken gemacht, was das denn ist. Und als wir dann eben zurückgekommen sind, haben wir uns in der Klinik in Bayreuth eben mit einem Chefarzt zusammengesetzt, der sich so ein bisschen eben auch mit der ganzen neuronalen Ebene gut auskennt. Und der hat dann eben die verschiedenen Tests gemacht. Das fing mit Blutabnahme an bis zu Gehirnströmen messen und das ganze Pipapo. Bis dann eben auch nach einigen Monaten zu 99%, also das gibt es ja im Ärztebereich selten 100%, aber eben festgestellt wurde, dass es Tourette-Syndrom ist.
Mhm. Aber ich stelle mir das, ich meine, du warst damals 8, ja, also noch ein Kind. Irgendwann kommt man dann natürlich auch so ins Jugendalter, junger Erwachsener. Jetzt ist es auch schwierig, irgendwie Auslöser festzumachen. Das heißt, man kann ja nicht mal verstehen, woher kommt das, was ist das? Und verstehen ist ja total wichtig oft, also gerade bei Krankheiten auch. Was hat dir denn damals geholfen und warum?
Genau, in der Anfangszeit, also ich komme ja eigentlich aus einer Tennisfamilie. Meine Eltern hatten eine Tennisschule. Und so, ich war eigentlich jeden Tag mit dem gelben Filzball erstmal beschäftigt, bis ich dann eben 11, 12 Jahre alt wurde und mit dem Golfen auch begonnen habe. Und der Sport war für mich schon immer so ein Zufluchtsort, wo ich mich zum einen wirklich auspowern kann, weil das für jemanden mit Tourette auch ganz wichtig ist, weil einfach auch viel Energie sich anstaut oder diese Ticks, die aus dir raus wollen, eben auch nicht immer den Kanal haben, weil du halt auch versuchst, in Schule oder sowas natürlich das bisschen zurückzuhalten aus Eigenschutz. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, in allererster Linie war für mich Sport der absolute Anker, um das als Jugendlicher oder Kind besser zu bewältigen.
Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja auch bei anderen Krankheiten oft ein ganz, ganz wichtiger Anker, um einfach überschüssige Energie loszuwerden oder auch zu kanalisieren und den Fokus auf was anderes zu legen und eventuell dann darüber auch einfach schöne Erfolgserlebnisse sammeln, auch das Körpergefühl bezüglich. Du gehst ja inzwischen sehr offen mit deiner Krankheit um. Also ich habe in einem Interview gelesen, du bezeichnest sie auch manchmal der Clown in deinem Kopf. Damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen das so ein bisschen vorstellen können, wie äußern sich die Ticks bei dir? Also man unterscheidet zwischen motorischen und vokalen Ticks. Aber wie äußern die sich genau bei dir, wenn man dich jetzt beobachten würde?
Genau, also ich denke, das Auffälligste ist ein häufiges Zucken vom Kopf oder wie so ein kleines Hängenbleiben im Kopf oder so ein bisschen eine kleine Grimasse mit den Augen zu machen. An Tagen, wo es stärker ist, kommt dann so ein bisschen was aus den Händen dazu, wie so ein kleines Schütteln der Hände, wie man sich so ein bisschen mal ausschütteln muss, sage ich mal. Das sind eigentlich bei mir die auffälligsten Beobachtungen und ich habe ganz selten auch mal so ein bisschen vokale Ticks, wie so ein übermäßiges Schniefen oder so ein bisschen sich räuspern müssen.
Also ich kann dich ja gerade sehen, oder? Das ist so praktisch, wenn der Kopf so kurz zuckt.
Genau, Ganz genau, ja. Heute ist noch ein verhältnismäßig ruhiger Tag.
Aber du warst schon trainieren, oder? Du hast dich körperlich schon
ausgepowert. Genau, das hilft wahrscheinlich. Das ist immer so ein bisschen Tagesform. Auch manchmal ist mehr, manchmal ist weniger und auch schwer.
Hat das was mit der körperlichen Anspannung auch zu tun?
Ja, ich sage immer, es ist auch gewissermaßen stressabhängig und Stress kann ja durchaus auch positiver Stress sein, wenn ich jetzt irgendwie mich auf ein Ereignis sehr stark freue oder irgendwas ansteht. Kann das genauso das Tourette mehr hervorrufen, als wenn es jetzt ein belastender, negativer Stress ist.
Es sind feuernde Synapsen.
Ja,
genau.
Der Clown im Kopf,
desto mehr Stress, desto mehr feuern die eben.
Der möchte dann immer zum unpassendsten Zeitpunkt was preisgeben.
Ja, und, ungünstig.
Ganz genau.
Jetzt hast du ja die Krankheit auf dem Golfplatz sehr, sehr lange verheimlicht, was eigentlich Wahnsinn ist, also als Leistung. Sprich, du hast versucht, diese unkontrollierbaren Bewegungen auf dem Platz vor allem zu unterdrücken. Und ich habe dazu in einem Interview in der SZ eine Beschreibung gelesen, die diese oder so eine Situation ganz gut wiedergibt.
Ja.
Und zwar: Doch als Smith Chiklas an die Reihe kommt, spürt er die Bewegungen in sich hochkochen. Ein Schlenkern des Arms, eine Zuckung des Kopfes. Bewegungen, die er jetzt zulassen müsste, um spielen zu können. Magst du mir vielleicht in deinen eigenen Worten nochmal beschreiben, was genau da passiert und wie sich das eben auch auf oder neben dem Platz in Alltagssituationen zeigt?
Genau, also die spezifische Situation war bei einem meiner ersten Profiturniere tatsächlich, da war ich noch Anfang 20 und hatte eben auch an dem Tag relativ viel Tourette und zu 100% verheimlichen kannst du das nicht. Ja? Also du kannst jetzt nicht jeden Tick unterdrücken und du weißt schon, dass die Leute auch merken, da ist irgendwas anders, aber für dich selbst in deiner eigenen Welt versuchst du halt möglichst viel, aber so ein bisschen, ja, irgendwie zu kaschieren, dass das nicht so sehr auffällt. Und in dem Moment, das war ein relativ wichtiger Golfschlag, habe ich eben auch gemerkt, okay, eigentlich, um jetzt diesen Golfschlag gut ausführen zu können, müsste ich diese Ticks rauslassen, weil das fühlt sich an wie so ein Vulkanausbruch, der sich jetzt bei dir so ein bisschen anmeldet und überall wird so ein bisschen mehr Spannung aufgebaut in den Muskeln im Körper. Du wirst ein bisschen kurzatmiger und es ist einfach wie so eine Unruhe, wie ein paar tausend Ameisen, die in dir rumkrabbeln, die den Ausgang nicht finden. Und das habe ich eben ganz, ganz lange immer versucht zu unterdrücken. Und dadurch sicherlich auch hat meine Leistung auf dem Golfplatz ein bisschen gelitten, weil wenn ich in maximaler Anspannung oder Verkrampftheit bin, kann ich natürlich nicht so frei schwingen, wie ich es sollte. Und lustigerweise dann auch bei demselben Turnier am darauffolgenden Tag hatte ich nochmal die Situation und habe dann mir aber ganz klar gesagt, wenn du das Ding jetzt gewinnen willst, weil das war sehr aussichtsreich, dass ich das Turnier gewinnen kann, meinen ersten Profititel, dann musst du das jetzt einfach rauslassen, damit du diesen Schlag gut machen kannst und auf gut Deutsch, scheiß drauf, was die anderen denken, was sie sagen, das ist jetzt dein Moment und jetzt gewinnst du das Ding halt einfach. Das war schon wie so ein Schlüsselmoment, Schlüsselerlebnis meiner noch jungen Karriere damals, um dann eben auch besser und öffentlicher damit umzugehen.
Hat irgendwer danach irgendwas gesagt?
Natürlich nicht. Das ist ja die Angst, die natürlich immer ist, was denken die Leute und es würde ja auch nicht jeder das sagen, was er denkt, das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja.
Aber ganz im Gegenteil, es waren sehr viel positive Worte danach und es waren ja auch durchaus Leute dabei, die mir wohlgesonnen sind. Da will mir ja eigentlich keiner was Schlechtes.
Ich habe dich das jetzt gerade ganz bewusst gefragt, weil, also zum einen sehe ich dich ja gerade und beobachte dich und wenn ich jetzt das nicht wüsste, würde es mir wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie so auffallen. Ich würde mir, um ehrlich zu sein, würde ich mir wahrscheinlich gar nichts denken.
Ja.
Und das ist ja so das klassische Thema, was passiert in unserem Kopf, wie bewerten wir eine Situation? Und dass eigentlich nicht die Situation an sich, sondern der Gedanke das ist, was uns natürlich auch mental beeinflusst.
Ja.
Was uns Sorge macht, was uns zweifeln lässt, was uns irgendwie Angst macht, was vielleicht Scham auslöst. Und deswegen auch jetzt ganz bewusst meine Frage, weil das ja auch total Tourette-unabhängig ganz, ganz viele betrifft. Aber finde ich ein sehr schönes Beispiel ist, wie viel eigentlich die Bewertung oder der Gedanke an sich dann wiederum mit unseren Emotionen macht.
Ja, natürlich, je mehr du drüber nachdenkst, was deine Bewegungen und deine Ticks in anderen gedanklich auslöst, desto mehr neigt man erstmal dazu, sich so ein bisschen einzuigeln und eben zu sagen, okay, um jetzt unangenehme Situationen aus dem Weg zu gehen oder blöde Fragen zu vermeiden, dann unterdrücke ich das jetzt lieber erstmal und danach wird es zwar umso schlimmer, das weiß ich auch, aber dann ist es mir eben doch lieber, dass ich das jetzt nicht preisgebe. Das war zumindest ganz lang meine Denkweise, eben, wo ich mich ja so ein bisschen versucht habe, aus der ganzen Sache rauszunehmen. Also es ist, wenn ich zurückdenke, schon ein sehr unangenehmes, so ein bisschen, ja, sich zu schämen, dieses Gefühl, wo man eben dann eher sagt, okay, eigentlich wäre ich jetzt ganz gern nur in vier Wänden und keiner wäre um mich herum.
Kommt man aber auch nicht weiter. Und deswegen hast du gelernt, damit einen offenen Umgang zu haben, hast dich in der bestimmten spezifischen Situation dazu entschieden, es rauszulassen, warst auch noch erfolgreich in der Situation. Das ist natürlich dann auch eine sehr, sehr schöne Belohnung, die einen auch sehr darin motiviert und fördert, damit weiterzumachen. Wie lernt man es denn trotzdem, auch wenn man einen offenen Umgang damit hat, in gewisser Weise zu kontrollieren, also noch dazu in einer Präzisionssportart wie dem Golfen?
Genau, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, Kaya, weil das ist eine Frage, die ich gar nicht zu 100% ergründen kann.
Oh, das ist nicht gut. Dann ergründen wir es jetzt zusammen.
Genau. Nein, in erster Linie würde ich behaupten, es war so eine Symbiose aus Golf und Tourette. Was brauche ich für Golf? Ich brauche eine maximale Konzentrationsfähigkeit auf den Punkt. Ich brauche eine Konzentrationsfähigkeit über einen längeren Zeitraum als vielleicht in anderen Sportarten. Ja. Kann allerdings zwischen den Schlägen auch abschalten. Es gibt natürlich Sportarten, da habe ich eine Stunde lang Vollfeuer und kann gar nicht abschalten. Im Tennis hast du ab und zu einen Seitenwechsel. So, und im Golf machst du halt einen Schlag. Läufst wieder deine paar hundert Meter, hast wieder einen Schlag. Und das hat mir, glaube ich, viel geholfen als Jugendlicher, wo die Ticks am stärksten waren, mit dem Golfen eben auch so ein bisschen gezwungen zu sein. Jetzt ist ein Schlag, jetzt musst du dich konzentrieren auf den Punkt, diese 5 bis 10 Sekunden, die Vorbereitung ist bis zum eigentlichen Schlag. Und danach kannst du aber auch wieder deine Ticks zulassen. Also ich glaube, das war der entscheidende Faktor, warum mir vielleicht Golf gut geholfen hat, das auch zum gewissen Punkt unterdrücken zu können oder eben auch kontrollieren zu können.
Im Fachjargon würde ich es jetzt vielleicht sogar als, letzten Endes das optimale Wettkampferregungsniveau bezeichnen. Das, was man ja auch in anderen, in allen Sportarten hat, dieser perfekte Flow-Zustand letzten Endes zwischen Anspannung und Entspannung, was ja auch viel mit deiner Krankheit zu tun hat, mit dem Tourette. Also diese Balance zu finden, okay, wie viel Anspannung kann ich aushalten, geht bei dir natürlich auch physiologisch mit dem Tourette. Dann kommt natürlich das Mindset noch dazu und wie viel Entspannung kann ich dem auch geben? Und das dann natürlich auch timen auf mehrere Stunden. Ich habe auch Golfer mal betreut. Ich weiß, es braucht enorm viel Geduld, warum ich mich auch nie wirklich im Golfen gesehen habe, aber es ist ja wirklich eine extrem lange Zeit und das ist so ein Balanceakt, oder?
Kann man richtig, das so beschreiben? Das ist ein super Punkt und ich würde auch behaupten, dass ich mindestens 5, 6, 7 Jahre, als ich auch schon ein sehr guter Golfer war, das vielleicht auch noch falsch gemacht habe, wo ich mir eben diese gewisse Entspannungsphasen nicht gegönnt habe und eben gesagt habe, nee, du musst es jetzt durchziehen, du musst jetzt das Tourette-Syndrom unterdrücken, um vielleicht auch gut zu golfen, was natürlich totaler Unsinn ist, aber das weißt du halt auch erst im Laufe der Jahre oder wenn du halt auch einfach erfahrener im Sport wirst und auch als Mensch ein bisschen mehr reifst und da so den Mittelweg zu finden, wie du ihn gerade beschrieben hast, das hat schon einige Jahre gedauert.
Wobei, jetzt muss ich kurz einhaken, das klingt jetzt gerade so, wie wenn ich mit einem 40-Jährigen sprechen würde. Robin, wie alt bist du?
Jahrgang 32. 31, genau.
Ja, also nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sprechen hier gar nicht mit einem Mitte 40, 50-jährigen, weisen, erfahrenen alten Mann, sondern Robin ist immer noch sehr, sehr jung. Aber ich denke, gerade so eine Geschichte lehrt einen natürlich sehr, sehr viel. Und zwar nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Leben. Und gegenseitig beeinflussend, sind da natürlich Parallelitäten, von denen man sehr profitieren kann. Jetzt fällt mir gerade noch ein, wie lange ist, würdest du sagen, ist so der längste Golfturnier? Gut, kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wie man spielt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, 4-5 Stunden, Pi mal Daumen.
Ja, also die Durchschnittslänge einer Runde bei uns auf der Tour ist schon eher an die 5 Stunden, was mir eigentlich ein bisschen zu lang ist. Ich bin eher einer von der schnelleren Sorte, der nicht so 10.000 Mal hin und her macht.
Brauchst du halt ein niedrigeres Handicap.
Genau, das hilft natürlich auch. Ja. Aber nee, ich würde sagen, durchschnittlich die Runde dauert bei den Profiturnieren schon 5 Stunden, ja.
Robin, wie viel Kalorien verbrauchst du am Tag? Und vielleicht magst du auch gleich den Zuhörern und Zuhörern erklären, warum ich dir jetzt diese Frage stelle.
Genau, also deutlich zu viele, aber dafür kann ich ja nichts.
Das würden sich jetzt manche wünschen wahrscheinlich.
Genau, aber da gibt es andere Wege, die sind angenehmer. Genau, ich habe mal auch natürlich dann im Laufe der Jahre viele, viele Studien auch von anderen Sportlern, die Tourette haben etc. auch durchforstet und auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe jetzt nie gezählt, aber es gibt so die Annahme, dass bei einem durchschnittlichen Tourette-Betroffenen bis zu 40.000 kleine Bewegungen am Tag stattfinden. Mhm. Das heißt Muskelanspannung, Muskelzuckungen. Ja. Und wenn man diese Menge mal sich vorstellt, auf den Tag gesehen, dann ist es schon einfach so, dass der Körper eigentlich jede Sekunde zu arbeiten hat. Und jetzt denkt man sich, naja, das ist halt eine kleine Bewegung mit dem Arm oder mal einen Kopf zucken. Ja. Aber es ist immer wieder ein neuer Impuls von der Muskulatur. Das heißt,
du nimmst ja auch nicht alle wahr, richtig? Also
natürlich
das ist, da passiert doch ganz viel.
Ja, inzwischen ganz viel unterbewusst. Und manchmal, wenn ich mich auf Videos oder sowas sehe, dann bin ich teilweise selbst schockiert, dass ich jetzt gerade so viel Tourette hatte, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich einen total ruhigen Tag habe. Also man nimmt das irgendwann nicht mehr so wahr. Dementsprechend hoch ist der Kalorienumsatz, wo du einfach dann auch gucken musst als Sportler. Ja. Gerade für mich jetzt diesen Winter war ein großes Ziel, auch nochmal einfach Muskelmasse zuzulegen an Stabilitätsgründen, an Kraftgründen einfach. Und ohne wirklich sich einen Ernährungsplan zu machen, sich hinzusetzen und zu sagen, so und so viel esse ich morgens, mittags, abends, plus Proteinshakes und das ganze Zeug, wäre es für mich gar nicht möglich gewesen, jetzt über den Winter was zuzulegen.
Ja, ich meine, 4.500 Kilokalorien, das ist wahnsinnig viel. Also das im Ausdauersportbereich kennen das natürlich viele, wobei man da wieder schauen muss, dass man eben nicht an Masse zulegt. Aber das ist unheimlich viel an Essensmengen, die man essen muss. Also die kann man eigentlich gar nicht ohne zusätzliche Shakes zu sich nehmen. Aber ich finde das einen ganz wichtigen und spannenden Punkt auch, weil ja auch der natürlich auf die Psyche eine Riesenrolle spielt. Also das musst du ja auch mit einplanen und wissen auf diesen 5 Stunden, dass du einfach einen viel höheren Kalorienbedarf hast, um den Fokus auch aufrechtzuerhalten. Jetzt habe ich gelesen, dass etwa 1% der Bevölkerung in Deutschland an Tourette erkrankt sind. Das sind hochgerechnet ein bisschen mehr als 800.000 Deutsche. Und zum Thema Profisport, auch hier ist es eher ein Tabuthema. Wobei man davon ausgeht, dass die Quote da wahrscheinlich, also statistisch gesehen, nicht viel niedriger ist, sondern eher sogar höher, weil eben Tourette gerade das Perfektionieren von koordinativen Aufgaben verbessern kann. Jetzt bist du unter anderem ja auch aufgrund von deinen Beobachtungen, auch in anderen Sportarten, aber auch im Alltag an die Öffentlichkeit damit gegangen. Was war für dich der Auslöser? Also ich glaube zum einen dieses positive Erlebnis ja vielleicht bei dem Turnier, das du auch gewinnen konntest. Und zum anderen, was war oder ist dein Ziel dieses, ich sage jetzt mal, Tourette-Coming-Outs? Ich habe so zitiert, glaube ich, auch gelesen. Ich glaube, es war ein Zeit-Interview, davon sprichst. Ja.
Ja. Also zunächst muss man sagen, zwischen diesem, ich nenne es jetzt mal Schlüsselerlebnis damals und meinem tatsächlichen Outing dazu, liegen tatsächlich knapp 5 Jahre. Also es war nicht so, dass ich dann gleich gesagt habe, okay, das war es jetzt, ich mache das jetzt öffentlich. Es kam 2023, wo ich eben mich auch dazu entschlossen habe, ich möchte jetzt nochmal in das Profilager wechseln. Ich möchte jetzt wirklich die großen Turniere dann auch irgendwann mal mitspielen und sich dann auch zu überlegen, okay, wofür willst du als Sportler auch vielleicht mal stehen? Man hat ja gewisse Visionen und Träume. Und auch wenn das jetzt Werte. Am Anfang, Werte auf jeden Fall, so jetzt am Anfang ist das natürlich noch nicht, das ist noch auf kleiner Flamme, sage ich mal. Aber irgendwann möchte ich schon mal jemand sein, der auch einfach eine Vorbildfunktion hat, der auch zeigt, okay, wenn du gewisse Einschränkungen hast oder Sachen, die dich mental sehr belasten, es muss kein Grund sein, um deinen Lebenstraum nicht anzugehen. Es ist vielleicht ein Tick schwieriger, sich dazu zu überwinden. Aber eben für alle die Leute, die jetzt da draußen auch sind und sagen, ich habe vielleicht auch mit so ein, zwei kleinen Sachen zu kämpfen. Und genau für die möchte ich eigentlich auch stehen und sagen, du bist nicht weniger wert, vielleicht im Gegenteil. Du hast vielleicht auch gewisse Skills, die andere nicht aufzuweisen haben aufgrund deiner Erkrankung oder Syndroms. Und du kannst es trotzdem schaffen da draußen. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit meinem Bruder, der viele, viele journalistische Tätigkeiten eben macht, eben für Zeit oder Süddeutsche Zeitung, und habe gesagt, können wir da was draus machen? Ich würde gerne einfach jetzt mit diesem Schritt ins Profilager auch mich zu meinem Tourette-Syndrom wirklich mal öffentlich bekennen. Mhm.
Finde ich super schön, und du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, dass man ja vielleicht auch die positiven Seiten einer Krankheit oder auch des Andersseins vielleicht in dem Fall, also ohne weniger Wert und es bewerten zu müssen, sehen kann. Jetzt hast du mal gesagt, Tourette hat dir geholfen, dich auf den Punkt zu konzentrieren und alles andere ausblenden zu können. Jetzt haben wir vorher über das Kontrollieren der Symptome gesprochen, aber inwieweit, wenn man jetzt mal auf die positiven Aspekte geht und du es ja jetzt auch wirklich bis in die Weltspitze geschafft hast mit den Ticks, die du vermutlich auch stärker siehst, wenn du das Video sehen würdest, das wir hier gerade aufnehmen, als ich es überhaupt wahrnehmen würde. Das ist ja wieder der springende Punkt. Aber wo würdest du sagen, gibt es Aspekte, gerade mentale Aspekte, wo du auch von Tourette profitieren kannst?
Ja, mit der Weltspitze hast du mir sehr geschmeichelt, aber da ist noch ein kleiner Weg hin.
Naja gut, du bist mit der Weltspitze in den, der sich auskennt. Ja.
Fühlt, aber
das liegt das dann an meiner amateurhaften Ausdrucksweise, aber du spielst mit der Weltspitze in der Profitour. Das ist politisch korrekt ausgedrückt, oder?
Ja, so kann man es stehen lassen.
Gut. Genau. Sehr gut.
Was mir definitiv geholfen hat, jetzt mal abgesehen von diesem Fokus auf den Punkt, den hatten wir schon besprochen, ist auch einfach vielleicht Dinge ein bisschen anders zu sehen, eine andere Kreativität auf dem Golfplatz zu haben. Das ist jetzt für jemand, der sich mit Golf noch nicht so intensiv beschäftigt hat, denkt man, naja, man muss halt einen Ball von A nach B schlagen mit möglichst wenigen Schlägen, sorry. Aber es gehört halt viel mehr dazu. Man muss eine gewisse Lösungsorientierung haben. Es ist eher so ein Sport, wo du eben auch Lösungen finden musst. Und diese Kreativität und diese andere Denkweise aufgrund meiner Erkrankung vielleicht, weil ich immer Wege finden musste, um gewisse Sachen zu kaschieren, hat mir da auf jeden Fall geholfen.
Ich finde das total schön, weil das hier auch einen sehr großen Transfer in ganz andere Bereiche lässt. Also wie man aus schwierigen Situationen auch das Positive ziehen kann. Eine weitere Frage wäre, inwieweit hat es dir auch geholfen bezüglich deiner Resilienz, also so der Widerstandsfähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen?
Ja, das ist natürlich, kann man das sehr stark auf die Jugendzeit zurückbringen. Also als Jugendlicher mit Tourette oder auch anderen Erkrankungen bist du erstmal das Zielobjekt Nummer eins, wenn es darum geht, irgendjemand ein bisschen aufzuziehen etc. Da musst du dann.
Ja, Mobbing halt, oder? Also
Mobbing,
kann man ja schon so sagen.
Absolut.
Ja.
Und da musst du dir halt irgendwie auch so einen gewissen Panzer aneignen. Mhm. Das klappt mal besser und mal schlechter und auf Dauer gesehen. Aber war das für mich eben so, dass ich über das Golfen oder den Sport generell genügend Selbstvertrauen auch ziehen konnte, um dann eben auch vielleicht in gewissen Alltagssituationen, wo man jetzt das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen unfair behandelt oder da liegen die Leute jetzt sehr stark daneben mit ihrer Meinung über mich, dass ich das eben auch so ein bisschen abwehren kann.
Ja, mir fällt ja auch ganz spontan ein, auch wieder so diese Säulentaktik, also sich im Leben einfach verschiedene Säulen aufzubauen. Es klappt immer mal nicht so gut, vielleicht in einem Bereich, aber dann schafft man es vielleicht über andere Bereiche, Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, Selbstbewusstsein zu schaffen und somit auch die anderen Bereiche vielleicht lassen einen dann auch leichter überstehen.
Definitiv, ja. Also das jetzt nur auf den Sport zu bringen, das wäre zu einfach. Ich hatte das Glück, dass ich gerade mit dem Tourette eine sehr verständnisvolle und auch einfühlsame Familie hatte. Auch mein
Ja.
Umfeld, privates, ist
Umfeld,
natürlich
ja.
ein Thema, das auch nicht bei allen Leuten der Fall ist. Wenn natürlich dann noch aus eigener Familie einen obendrauf kriegst, ist natürlich schwieriger, aber das war bei mir nie der Fall. Und ich hatte jetzt auch nie viele Freunde oder einen riesen Freundeskreis, aber die ich hatte, wusste ich, da kann ich mich drauf verlassen. Und ja, das war auch so eine Säule, die zum Sport natürlich ganz entscheidend dazu
Klar.
beigetragen hat.
Klar, die soziale Komponente ist immer super wichtig und ich bin
Ja.
da sowieso ganz großer Fan von Qualität statt Quantität. Also das ist, hast du ganz ja, sehr schön beschrieben. Robin, inwieweit denkst du, betrifft das auch in anderen Sportarten Athleten und Athletinnen? Also ich glaube, wenn man sehr sensibilisiert ist für die Krankheit, kann man das auch sehen oder entdecken. Inwieweit denkst du, ist Tourette viel mehr verbreitet, als man denkt?
Genau, du hast ja schon die Prozentzahl angesprochen und grob gesagt 800.000 Menschen allein in Deutschland. Wenn man das jetzt mal auf die ganze Welt berechnet, das ist natürlich noch eine ganz andere Zahl. Unter dieser Zahl werden sicherlich die ein oder anderen Profisportler auch dabei sein. Aber wenn man recherchiert, da muss man schon wirklich ein IT-Studium hinter sich haben, um Leute zu finden, die sich dazu bekennen. Es gibt ein paar Beispiele, ein englischer Torwart, Tim Howard, der hat sich damals dazu bekannt, oder ein Basketballer in der NBA, Abdul Rauf heißt der, der hat sich auch mal zu Tourette bekannt, aber die kannst du nahezu an der Hand abzählen, die vielleicht auch der breiteren Sportmasse ein Begriff sind. Und wenn ich, und das mache ich sehr, sehr viel, wenn ich Sport gucke, alle möglichen Sportarten, habe ich natürlich einen anderen Blick auf gewisse Gestiken,
Glaube
Mimiken
ich, ja.
und bin mir dadurch relativ sicher, es ist natürlich in erster Linie wieder eine Annahme, aber die Verhaltensmuster, auch Bewegungen, wie man vielleicht einen Tick kaschiert, lassen für mich sehr stark darauf schließen, dass viele Sportler, die das Land auch wirklich gut kennt, vielleicht auch gewisse Formen des Tourette-Syndroms haben, ja.
Ja, ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass in dem Bereich, es ist ja auch so ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen klinischer Psychologie, aber eben auch dem Leistungssport und der Sportpsychologie, weil man unheimlich viel daraus lernen kann, daraus ziehen kann, vielleicht du auch ja, ein Stück weit Vorreiter bist und sein wirst, weil ich glaube, es natürlich total vielen Menschen, auch gerade Kindern und Jugendlichen, total viel Mut gibt und Zuversicht gibt, dass ein wunderbares, auch erfolgreiches Leben auch mit bestimmten Krankheiten möglich ist und dass die Stigmatisierung da auch ein Stück weit abnimmt. Das, glaube ich, wäre ein schönes Ziel dafür, dass du damit so in die Öffentlichkeit gegangen bist.
Ja, definitiv. Das wäre auf jeden Fall das Ziel, das ich damit erreichen möchte und ich denke, was man auch nicht unterschätzen darf aus der Sicht der Leute, die vielleicht nicht von Tourette betroffen sind, es ist erstmal schwer zu wissen, was ist Tourette? Ist das jetzt überhaupt Tourette? Ja, es gibt ja auch motorische Zwangsstörungen oder andere Sachen, die dich gewisse Bewegungen ausführen lassen, die du vielleicht nicht möchtest. Deswegen, man kann den Leuten eigentlich auch nicht immer diesen Vorwurf machen. Aber es gibt dann schon eben ganz klare Verhaltensmuster, die eher auf Tourette schließen lassen. Und da sollte man vielleicht auch einfach in der Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Forschung noch mehr reinstecken, um das klar abzustecken. Wann ist es vielleicht ein Kind mit ADHS? Wann ist es ein Kind mit einer wirklichen neuronalen Störung wie Tourette zum Beispiel? Oder da sind einfach noch so viele Graufelder, sage ich mal, wo es einfach ganz schwierig ist, noch einen klaren Faden zu ziehen.
Wo du es gerade ansprichst, wo bekommt man denn gute Informationen oder vielleicht auch Beratung und Unterstützung, wenn man denkt, ja, oh, das möchte ich vielleicht mal anschauen lassen, weil ich mich vielleicht betroffen fühle oder jemanden kenne?
Genau, generell die erste Anlaufstelle aus ärztlicher Sicht sind natürlich die Neurologen, wo es auch in der Bundesrepublik ganz viele Hotspots gibt, wo dann eher Erfahrenere sitzen. Es gibt die Tourette-Gesellschaft, das ist ein Verein, der sich viel um Menschen mit Tourette kümmert, um die auch ein bisschen aufzufangen, um Aufklärungsarbeit zu schaffen. Die haben auch einen ganz coolen Auftritt auf Instagram oder Social Media generell, wo sie halt auch viele dieser Tabuthemen, sage ich mal, einfach aufdröseln und zeigen, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so dramatisch, wie das immer aussieht.
Ich finde, das sieht ja auch nicht schlimm aus. Ich denke mir gerade die ganze Zeit, aber wahrscheinlich läuft das eh schon. Ich habe jetzt viele Interviews von dir gelesen. Vermutlich gibt es auch bald mal irgendwann eine Doku drüber, damit man das auch wirklich sehen kann und somit nochmal mehr die Vorurteile rausnehmen kann. Aber vielleicht ist das ja eh schon am Laufen, wenn dein Bruder auf dem Bereich redaktionell auch aktiv ist. Robin, was sind denn deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele im Sport und vielleicht auch nochmal im Bereich der Aufklärung zum Thema Tourette?
Genau, also der sportliche Bereich ist relativ klar. Kurzfristiges Ziel ist, man kann sich vorstellen, ich bin jetzt gerade in der dritten Liga des Profigolfs. Mein Ziel für diese Saison ist, den Aufstieg in die nächsthöhere Tour zu schaffen. Das ist die sogenannte Challenge Tour. Um das zu schaffen, muss ich dieses Jahr unter die besten 5 kommen im Gesamtranking. Das mittelfristige Ziel ist auf jeden Fall die höchste europäische Tour und dann auch die PGA Tour. Das ist die größte Tour weltweit. Und langfristig, ich möchte einfach möglichst lange diesen Sport, den ich so liebe, professionell ausführen können, davon leben können und wenn ich das gesund und erfolgreich machen kann für noch viele Jahre, dann ist das eigentlich das beste langfristige Ziel, das ich mir setzen kann, denke ich. Und die Aufklärung dieses Themas ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Reichweite. Wen erreiche ich? Und das ist ja kein Geheimnis, wenn du als Sportler erfolgreich wirst oder erfolgreicher, dann hast du natürlich eine ganz andere Reichweite, die du durch Interviews, sonstige Artikel, Dokumentationen erreichen kannst und dadurch auch den Stein so ein bisschen von selbst ins Rollen bringen kannst. Ja.
Das heißt, Ziel 1 bedingt Ziel 2.
Ja,
sehr erfolgreich sein, um noch mehr Reichweite zu haben. Ja, ich denke, man kann da, also wie gesagt, ich könnte mich da ewig mit dir drüber unterhalten, also einfach auch über diese ganzen mentalen Themen, was du dir selbst angeeignet hast, plus natürlich durch die Zertifizierung als Mentaltrainer noch zusätzlich, und das ist total spannend, vor allem wenn man eben so intensiv auch zwangsläufig sich mit diesen Themen der Kontrolle beschäftigen muss, Thema der Regulierung beschäftigen muss, weil es anders einfach nicht geht. Und das ist, glaube ich, was, wovon du total profitieren kannst, aber natürlich auch alle anderen, die du vielleicht auch irgendwann trainieren wirst, weil du es einfach selber auch sehr intensiv erlebt hast. Und das ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn man selbst in der Situation war, glaube ich, oder?
Definitiv. Und ich bin da auch ganz offen und freue mich auch immer. Ich hatte nach meinem Coming-out, wenige Wochen später, hat mich ein Mann auf Instagram angeschrieben. Der ist schon auch, glaube ich, um die 50 Jahre alt und der leidet auch unter dem Tourette-Syndrom. Und für den war das auch so ein schöner Moment, dass jemand damit öffentlich umgeht. Und er hat das ja auch schon seit Kindheit an, aber hat jetzt auch dadurch so ein bisschen das Gefühl gehabt, besser verstanden zu werden. Und das war für mich schon ein bisschen ergreifend, weil ich habe in erster Linie erstmal gar nichts für ihn gemacht. Ich habe mich für mich selbst geoutet, um dieses Thema zu enttabuisieren und da dann so ein Feedback zu bekommen. Das war für mich dann so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Und das erhoffe ich mir schon, dass Leute, die das sehen, dass sie auch einfach offen sind und auch fragen, wie kannst du damit besser umgehen? Was hast du für Ratschläge für mich? Das ist für mich dann selbstverständlich, dass ich da auch einfach mit den Leuten zusammen was arbeite.
Ja, es sind auf jeden Fall immer super schöne Erlebnisse und ehrliche Feedbacks. Wir kommen so langsam zum Ende und du hast mir eine Anekdote erzählt im Fitnessstudio. Ein Treffen
Genau.
mit einem sehr bekannten Schauspieler, dem Florian David Fitz, aufgrund dessen du mir dann auch eine Filmempfehlung gemacht hast, den ich mir tatsächlich sofort angeschaut habe. Möchtest du die kurz noch erzählen, weil ich die einfach auch irgendwie total schön fand, auch der offene Umgang damit und
Ja.
wie die Begegnung war. Du hast ihn ja, glaube ich, nicht
Na
sofort
klar.
erkannt, oder?
Ja, tatsächlich überhaupt nicht erkannt erstmal. Genau, ich war damals im selben Fitnessstudio wie er, das war in München, da hatte ich damals die Ausbildung gemacht zum PGA Professional und habe eben da meine Übung vor mich hingemacht und dann kam eben dieser eine besagte Herr, der Herr Florian David Fitz, auf mich zu und meinte eben, ja, du darfst dich was fragen, hast du Tourette? Und das war für mich damals eine sehr seltene Frage, weil die Frage lautet eher, was machst du da oder warum zuckst du oder frierst dich oder sonst was, was da
Also
alles
er
für
hat sich mit
Fragen
dem
kommen.
Thema schon beschäftigt,
Genau,
ja.
und das war da für mich natürlich im allerersten Moment unangenehm, einfach mal angesprochen zu werden, aber ich fand es cool, dass sofort jemand erkannt hat, was ich da habe. Und dann hat er eben gesagt, ja, er dreht gerade einen Film und so weiter und da wusste ich immer noch nicht, wer er ist. Er hat es mir inzwischen auch verziehen. Er
Ich
war
hätte
noch
ihn,
nicht
glaube ich,
so
auch nicht
bekannt
erkannt.
damals. Und hat ihm gesagt, ja, stört sich, wenn ich dich einfach auch ein bisschen beobachte, wenn wir uns mal zusammensetzen, dass du mir so ein bisschen erklärst, wie äußern sich deine Ticks, wie fühlt sich das an, damit er sich da in seine Rolle besser reinfinden kann. Und den Film, den du ansprichst, Vincent will mehr, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber kann ich nur jedem empfehlen, aus Interesse, nicht nur um Tourette-Syndrom, sondern generell Tabuthemen im Alltag. Da werden dann noch ein paar
Absolut.
andere Sachen behandelt. Und muss man wirklich sagen, hat er sehr, 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 sehr gut gespielt aus der Sicht
Stimmt,
eines
das wollte ich dich noch
Tourette-Betroffenen.
fragen, ob du findest,
Sehr
dass
authentisch.
er gut authentisch und gut
Ja,
gespielt hat. Ja, okay.
definitiv, ja.
Sehr schön. Ja, Vincent will mehr, wie also das mehr mit
Ja.
zwei E. Und ich kann den Film auch nur empfehlen, sehr informativ, aber auch unterhaltsam. Und ja, ich würde sagen, schöne Anekdote zum Schluss. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Robin, für deine Zeit. Hat mich total gefreut und hoffe, dass du mit dem einen Ziel sowie dem anderen Ziel auch dieses, also kurz-, mittel- und langfristig ja, erfolgreich bist. Ich werde es definitiv verfolgen und wir bleiben auch im Kontakt. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören, dass du heute wieder dabei warst oder zum ersten Mal zugehört hast. Und falls euch interessiert, wie es bei Robin weitergeht, ich werde natürlich in den Shownotes seine Homepage verlinken. Soweit ich gesehen habe, ist da auch so ein kleiner Reiseplan drin, oder? Wo es zu den
Genau,
Turnieren
die
geht.
aktuellen und anstehenden Turniere sind da aufgeführt.
Genau. Und natürlich findet ihr auch seinen Social-Media-Kontakt, um zu verfolgen, ja, wie es bei Robin weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und dann natürlich viel Erfolg in Ägypten, viel Spaß im Warmen.
Vielen Dank, Kaya, für die Zeit auch von dir und ich freue mich schon auf deine nächsten Gäste, die ich dann auf meinen Turnieren im Podcast anhören kann.
Das freut mich. Definitiv Feedback erwünscht. Robin, mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao, danke.
Ciao.